Langer Text, aber ich lese nur die ersten 21 Verse. 1. Mose 24, 1 bis 21. 1. Mose 24, 1. Abraham war alt und hochbetagt, und der Herr hatte ihn gesegnet allenthalben. Und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand: Lege deine Hand unter meine Hüfte und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinen Sohn keine Frau nehmest von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du ziehest in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft und nehmest meinem Sohn Isaak dort eine Frau. Der Knecht sprach: Wie wenn das Mädchen mir nicht folgen wollte in dies Land, soll ich dann deinen Sohn zurückbringen in jenes Land, von dem du ausgezogen bist? Abraham sprach zu ihm: Davor hüte dich, dass du meinem Sohn wieder dahin bringest. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich von meinem Vaters Hause genommen hat und von meiner Heimat, der mir zugesagt und mir auch geschworen hat, dies Land will ich deinem Nachkommen geben. Und er wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du meinem Sohn dort eine Frau nehmest. Wenn aber das Mädchen dir nicht folgen will, so bist du deines Eides ledig. Nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin. Da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor es ihm. So nahm der Knecht 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und hatte mit sich allerlei Güter seines Herrn und machte sich auf und zog nach Mesopotamien zu der Stadt Nahors. Da ließ er die Kamele sich lagern draußen vor der Stadt bei dem Wasserbrunnen des Abends, um die Zeit, da die Frauen pflegten, herauszugehen, um Wasser zu schöpfen. Und er sprach: Herr, du Gott Abrahams, meines Herrn, lass es mir heute gelingen und tu Barmherzigkeit an Abraham, meinem Herrn. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen, und die Töchter der Leute in dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige deinen Krug und lass mich trinken, und es sprechen wird: Trinke, ich will deine Kamele auch trinken. Das sei die du deinem Diener Isaak beschert hast. Und daran werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast. Und ehe er ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Rebekka, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka war, die Frau Nahors, des Bruder Abrahams war, und trug einen Krug auf ihrer Schulter. Und das Mädchen war sehr schön von Angesicht, eine Jungfrau, die noch von keinem Manne wusste. Die stieg hinab zum Brunnen und füllte den Krug und stieg herauf. Da lief ihr den Knecht entgegen und sprach: Lass mich ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken. Und sie sprach: Trinke, mein Herr. Und eilends ließ sie den Krug hernieder auf ihre Hand und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie: Ich will deinem Kamelen auch schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und eilte und goss den Krug aus in die Tränke und lief abermals zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte allen seinen Kamelen. Der Mann aber betrachtete sie und schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht. Bis hierher. Wir freuen uns auf den zweiten Teil. Seit ich in Israel war dieses Jahr, habe ich so einen Brunnen gesehen. Und der war so tief. Und da musste man so runterlaufen. Diese Geschichte hat ganz anderen Sinn. Seitdem. Vielen Dank.
Ja, auch ich begrüße euch und lese noch nicht den Rest des Kapitels, das wäre ein bisschen lang, da wäre das schon eine Predigt für sich, da müsste ich ja gar nicht mehr predigen, sondern ab Vers 61 bis 67. Im 1. Mose 1, 24, 61 bis 67. 1. Mose 24. Und Rebekka machte sich mit ihren Mädchen auf, und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann. Und der Knecht nahm Rebekka und zog hin. Isaak aber war von einem Gang zum Brunnen Lachairoi gekommen, das heißt, der Lebendige sieht. Er wohnte nämlich im Land Negev, im Land des Südens. Und Isaak war hinausgegangen, um auf dem Feld zu sinnen beim Anbruch des Abends. Und er hob seine Augen und sah, und siehe, Kamele kamen. Und auch Rebekka erhob ihre Augen und sah Isaak. Da glitt sie vom Kamel und sagte zu dem Knecht, wer ist dieser Mann, der uns da auf dem Feld entgegenkommt? Der Knecht sagte, das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Der Knecht aber erzählte Isaak all die Dinge, die er ausgerichtet hatte. Dann führte Isaak sie in das Zelt seiner Mutter Sarah, und er nahm Rebekka und sie wurde seine Frau, und er gewann sie lieb. Und Isaak tröstete sich nach dem Tod seiner Mutter. Soweit der Text. Lasst uns kurz beten. Herr Jesus Christus, begleite uns durch die Betrachtung dieses Wortes und schenk Gnade, dass wir lernen, was deinem Willen entspricht und auch so lieben können. Amen. Eine Frau für Isaak. Das längste Kapitel, glaube ich, ist das im 1. Buch Mose mit 67 Versen, eine lange Geschichte. Mit folgender Gliederung: erstens eine Frau, die mit dem Gott Israels lebt. Zweitens eine Frau, die von Gott bestimmt ist. Und drittens eine Frau, die Gottes Schönheit besitzt. Ich habe eine kleine Serie durch das Alte Testament begonnen. Ich habe letztes Mal über Noah gesprochen und über seine Zeit. Eine gottlose Zeit. 1. Mose, Kapitel 6. Gott hatte damals die ganze Erde gerichtet. Er hatte nur 8 Menschen am Leben gelassen. Gott wollte das Heil aller Menschen, aber sah, wo das hinführte. Und deswegen hat er nur 8 Menschen am Leben gelassen und hat später nochmals die Erde verdorben, indem er die Sprachen verwirrt hat. Und mit Abraham hat Gott einen neuen Weg begonnen, nämlich nicht mehr dadurch, dass er die ganze Erde gerichtet hat, sondern indem er Abraham und seine Nachkommenschaft erwählt hat, um durch sie das Heil für die Welt zu bewirken. Vor allem durch Jesus Christus schlussendlich. Es geht hier also vor allem auch um die heilsgeschichtliche Linie. Und wir können sagen, um eine gewisse heilsgeschichtliche Linie geht es in jeder Ehe von Christen. Und deswegen ist es ja oft die letzte Sorge der Eltern, bis das Kind dann völlig selbstständig ist oder weg von zu Hause. Neben der Frage, wie man Christ wird, kann man sagen, ist es sicher die grundlegendste Entscheidung im Leben überhaupt. Wen heiratet man? Also, zum Ersten, eine Frau, die mit dem Gott Israels lebt. Ich beziehe mich auf die Verse 2 bis 4 im 1. Mose 24. Dort lesen wir in den Versen 2 bis 4, da sagte Abraham zu seinem Knecht, dem Ältesten seines Hauses, der alles verwaltete, was er hatte. Lege doch deine Hand unter meine Hüfte, ich will dich schwören lassen bei dem Gott, bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn nicht eine Frau von den Töchtern der Kananiter nimmst, in deren Mitte du wohnst, sondern du sollst in mein Land und zu meiner Verwandtschaft gehen und dort eine Frau für meinen Sohn, für Isaak, nehmen. Soweit der Text. Wie alt war Isaak damals? Wisst ihr das? Er war 40-jährig. Er war 60-jährig, als die Zwillinge geboren wurden. Also noch 20 Jahre musste er warten. Mit 40 Jahren kann man sicher sagen, er war alt genug, um zu schauen, sich nach einer Frau endlich umzuschauen. Nun war er und sicher auch selbstständig genug. Und trotzdem sehen wir im Alten Testament, dass die Eltern dort so lange die letzte Verantwortung für die Kinder tragen, wie sie im Haus leben. Das Ziel von weisen Eltern wird natürlich sein, die Kinder möglichst zur Selbstständigkeit zu führen, bevor sie aus dem Haus gehen. Das ist ganz klar. Und trotzdem sehen wir hier, dass Abraham halt so noch die letzte Verantwortung dafür übernommen hat. Ich bin überzeugt, dass Isaak sorgfältig auf diese Entscheidung vorbereitet wurde und dass sie auch besprochen wurde, dass Abraham nicht einfach willkürlich gehandelt hat, sondern Isaak auch vorbereitet hat. Und Abraham hatte nur eine Bedingung, nur eine. Das soll eine Frau sein von seinem Volk. Es gab im Land Kanaan sicher genügend Frauen, sicher auch schöne Frauen und genügend Frauen, die den reichen Isaak sofort geheiratet hätten. Kein Zweifel. Also, und es wäre viel weniger mühsam gewesen, als diese, denk 1600 Kilometer mit den Kamelen zurücklegen und das nochmals wieder, ein mühsamer Weg. Aber es war Abraham wichtig, dass die Frau zum gleichen Volk gehört, das heißt zum gleichen Gottesvolk und vor allem dem gleichen Gott dient. Also von einem richtigen Volk kann man ja noch nicht reden. Was sagt Rebekka? Sie wurde gefragt, Vers 58 lesen wir. Sie sagt, ein Wort auf Hebräisch, Elech. Ich werde gehen. Sie wurde gefragt und sie sagt, ich werde gehen. Das gleiche Wort finden wir in Ruth 1,16, eine bekannte Stelle. Ruth sagt, wohin du willst, hier zu ihrer Schwiegermutter, wohin du gehst, werde auch ich hingehen. Ich werde gehen. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Das sagte Ruth. Und wenn Rebekka sagt, ich werde gehen, dann heißt das, dass sie bereit war, diesen gleichen Weg zu gehen, wie Ruth mit ihrer Schwiegermutter. Ich werde gehen heißt, ich will mit Isaak seinem Gott dienen. Es geht nicht darum, dass man religiös ist. Viele sind religiös. Es gab damals keine nicht religiösen Menschen. Denk nicht, dass die gab. Die waren alle religiös. Aber sie dienten nicht dem Gott Abrahams, dem Gott Israels. Und dieser Gott Abrahams ist der gleiche Gott, der Vater Jesu Christi. Der gleiche Gott, der später seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hat. Doch warum ist Jesus auf die Erde gekommen? Denn durch Jesus können wir erst richtig Menschen sein, wie es Gott gewollt hat. Gott hat die Ehe gemacht, das zeigen uns die ersten Kapitel der Bibel, besonders 1. Mose 2. Die Ehe ist also keine Erfindung von Menschen. Dass es überhaupt Mann und Frau gibt, ist nicht ein Zufall der Evolution, sondern Gottes geniale Schöpfung. Gottes geniale Schöpfung. Und Gott wollte, dass der Mensch mit ihm lebt. Adam und Eva sollten mit Gott leben und aus dieser Fülle heraus, die Gott ihnen schenkt, sich gegenseitig in der Ehe beschenken. Das war die Absicht Gottes. Und so zur Erfüllung in der Ehe kommen. Doch Israel und schon Adam und Eva haben diese Quelle verlassen, Israel später immer wieder, auch indem sie kanaanitische Frauen genommen haben, die sie dann zum Götzendienst verführten. In Jeremia 2, Vers 13 lesen wir, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, sagt Gott. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht behalten. Mich haben sie verlassen und haben sich rissige Zisternen gemacht. Und Jeremia 17, Vers 1 lesen wir etwas später, die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel, mit diamantener Spitze. Sie ist eingetragen in die Tafel ihres Herzens und an die Hörner eurer Altäre. Wer so die Quelle Gottes verlässt, lebt aus der Quelle der Sünde nach der Bibel. Andererseits sagt Jesus in Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Jesus dachte sicher vor allem an Jeremia oder auch an Jesaja 12. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Flüsse heißt das Wort wörtlich. Wie der Rhein durch Basel fließt, ganz ruhig und still, unauffällig meistens. Und doch so gewaltig ist. So verheißt Gott, dass wir ein Segen sein können, wenn wir aus der Quelle leben, wenn wir an ihn glauben. Doch was heißt an Jesus glauben? Was ist das an Jesus glauben? Lesen wir in Johannes 1,12. Wie viele aber ihn, Jesus, aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten. Was heißt an Jesus glauben? Heißt Jesus als Retter und Herrn aufzunehmen. Das sehen wir hier. Jesus ins Leben aufnehmen und damit zu dem Licht zu kommen, das Jesus Christus ist. Nicht länger in der Finsternis zu wandeln. Menschen ohne Jesus Christus leben nach der Bibel in der Finsternis. Es können nette Menschen sein, aber sie leben ohne Gott in der Finsternis. Wer aber mit Jesus lebt und durch ihn Vergebung der Sünden empfangen hat, hat Frieden mit Gott. Römer 5,1 und Römer 5,5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in seine Herzen, in sein Herz durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen, unser Herz, durch den Heiligen Geist, wenn wir bei der Wiedergeburt den Heiligen Geist empfangen haben. Sonst gibt es keine Wiedergeburt, sonst gibt es kein ewiges Leben nach der Bibel. Nur durch Jesus Christus und durch seinen Heiligen Geist. Und nur die Liebe Gottes ist dauerhaft. Nur die Liebe Gottes. Die menschliche Liebe ist gar schnell vorbei manchmal. Und wer die Vergebung durch Jesus Christus empfangen hat, dem fällt es leichter auch zu vergeben. In der Ehe ist das sehr wichtig, dass man nicht nur 7-mal vergibt, sondern ständig. Was das bedeutet, sehen wir einerseits im 2. Samuel 13. Dort finden wir eine andere Geschichte. Amnon, der Halbbruder von Absalom, war verliebt in seine Schwester, Tamar. Das war die Schwester, also Halbschwester, war die Schwester von Absalom. Und er war so verliebt, dass er nicht warten konnte. und hat sie vergewaltigt, seine Schwester. Und es heißt dann Vers 15, und er hasste sie mehr, als er sie vorher geliebt hatte. So schnell, so schnell. Er hasste sie mehr, als er sie vorher geliebt hatte. Was für eine ganz andere Geschichte, die Geschichte zwischen Isaak und Rebekka. Es war nicht die große Liebe auf dem ersten Blick, die blind gemacht hat, sondern es heißt, Isaak führte Rebekka in das Haus seiner Mutter und er nahm sie zur Frau, er heiratete sie und gewann sie lieb. Wir lesen Kapitel 26, Vers 8, dass der König Abimelech durchs Fenster beobachtete, wie Isaak Rebekka mit Rebekka scherzte. Das sind über 20 Jahre später. Über 60 Jahre war der Isaak und war noch immer richtig verliebt, offenbar. Richtig verliebt. Man sagt ja manchmal, die sind ja aber liebenswürdige Menschen. Ich habe unlängst unserer Nachbarin klargemacht, dass das eben nicht genügt. Sie hat von einem Mann erzählt, Mitte der 40er Jahre, der jetzt sich trennen lasse von seiner Frau und das sei so ein liebenswürdiger Mann. Und hat ihn verteidigt. Ich habe gesagt, muss man mit der Frau reden, bevor du dein Urteil fertig hast. Muss man mit der Frau reden. Es genügt eben nicht liebenswürdig zu sein. Es braucht in Härtefällen mehr als Liebenswürdigkeit. Und wir müssen uns bewusst sein, als Menschen sind wir Menschen, nicht Gott. Gott ist Liebe. Wir nicht. Wie liebenswürdig wir auch sind, das kann manchmal schnell ändern. Und es braucht vor allem die Kraft, in Härtefällen auch durchzuhalten. Und das andere, die Bibel spricht davon, dass sie ein Fleisch werden sollen. Damit man ein Fleisch werden kann, im Sinn der Bibel, braucht das zuerst die geistliche Einheit. Die geistliche Einheit. Dann brauchst du die psychische Einheit, grundlegend auf der geistlichen Einheit. Und erst dann kann es im Sinn der Bibel zu einer fleischlichen Einheit, leiblichen Einheit kommen, die auch wirklich Erfüllung bringen kann. Das ist der äußere Rahmen, den uns die Bibel zeigt. Zum gleichen Volk Gottes zu gehören und das heißt dem gleichen Gott dienen. Damit stellt sich aber eine Frage, die Jugendliche immer wieder stellen, wie ist das? Kann man innerhalb von diesem Rahmen frei wählen? Oder hat Gott eine konkrete Person vorherbestimmt? Wenn ich euch jetzt fragen würde, wer ist dafür, für das eine, für das andere, gäbe es sicher eine sehr gemischte Abstimmung. Nun schauen wir uns den Text an. Eine Frau, die von Gott bestimmt ist, ich beziehe mich auf die Verse 13 und 14. 1. Mose 24, 13 und 14. Der Knecht betet. Siehe, ich stehe an der Wasserquelle und die Töchter der Leute der Stadt kommen heraus, um zu schöpfen. Möge es nun geschehen. Das Mädchen, zu dem ich sagen werde, neige doch deinen Krug, dass ich trinke, und die dann sagt, trinke, und auch deine Kamele will ich tränken, das soll es sein, dass du für deinen Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Gnade erwiesen hast. Hat Gott eine konkrete Person für mich bestimmt? Habe auch immer wieder darüber nachgedacht, früher. Ich glaube, dieser Text gibt uns eine negative und eine positive Antwort. Und deswegen ist die Meinung darüber auch manchmal unterschiedlich. Der Text gibt uns eine negative und eine positive Antwort. Erstens, Rebekka darf frei entscheiden. Sie wird gefragt, willst du? Darf man nicht übersehen. Wenn Gott nun genau Rebekka für Isaak bestimmt hat und Rebekka Nein sagt, was wäre dann mit dem Heilsplan Gottes? Wäre dann Gott zu Ende, sozusagen, ratlos? Ich habe Rebekka für Isaak bestimmt und Rebekka hat Nein gesagt. Nun, Rebekka darf frei entscheiden und hier haben wir ein ganz, ganz grundlegendes, wichtiges biblisches Prinzip. Wahre Liebe zwingt nicht. Wahre Liebe zwingt nicht. Das tut Gott auch nicht. Gott zwingt uns auch nicht, ihn zu lieben. Er liebt uns und möchte, dass wir diese Liebe erwidern. Aber wahre Liebe beruht immer auf Freiwilligkeit. Man sollte nie sagen, Gott hat dich zu meinem Ehepartner bestimmt, haben Männer immer wieder schon zu Frauen gesagt. Ich kenne eine Frau, die war in einer Bibelschule, da durfte man keine Freundschaften anfangen. Und als sie fertig war, hat sie 3, 4 Heiratsanträge bekommen und alle waren überzeugt, dass Gott sie für sie bestimmt habe. Nun, ist Gott geteilt in seiner Meinung? Nicht? Ich meine, England, als sie über das Land Israel Mandat hatten, haben sie den Palästinensern manches versprochen haben Israeliten, manches den Juden, manches versprochen. Gott ist nicht so. Gott ist da konsequenter. Aber eine Person allein kann sich sehr schnell täuschen, meinen, das ist Gottes Wille. Das heißt, wir können schnell unseren Wunsch mit Gottes Willen verwechseln. Als ich überzeugt war, das ist Gottes Wille, und wirklich auch einen Hinweis darauf hatte, als ich intensiv gebetet hatte, dass ich Dorothee heirate, habe ich es ihr nicht sofort gesagt. Obwohl sie selbst die schnellste Bestätigung dafür war. Ich habe es ihr erst einige Zeit später erzählt, warum ich auch, wie ich diese Gewissheit bekommen hatte. Andererseits bittet der Knecht Abrahams ganz konkret und sagt, zeige mir die Frau, die du für Isaak bestimmt hast. Gott ist der Gründer der Ehe und er weiß natürlich am besten, welche Frau zu mir passt. Gott weiß das am besten. Und was wir im Psalm 32, Vers 8 lesen, gilt sicher auch in dieser Hinsicht. Dort heißt es, ich will dich unterweisen und dich den Weg lehren, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Und wir lesen anschließend die Warnung, seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand, mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Viele Schmerzen hat der Gottlose, wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Der Knecht Abrahams hat gebetet, Herr, zeige mir, dass du Gnade an Isaak erwiesen hast. Gott will unser Glück, auch und gerade in der Ehe. Wichtig ist, dass wir uns führen lassen und vorbereiten lassen, wie das damals Gott mit Isaak und Rebekka getan hat. Und es ist ganz wichtig, dass wir wissen, dass Gott uns geführt hat in schwierigen Zeiten. Dass wir wissen, Gott hat uns in diese Ehe geführt. Und er wird uns auch durchführen. Es gibt wohl wenig Ehen, die nicht mal schwierige Zeiten haben. Es wäre ja schon der absolute Himmel auf Erden. Und meistens sind wir doch noch zu stark menschlich. Und es ist auch gut so, dass wir Gefühle haben. Aber da gibt es auch Verletzungen. Frage ist, warum gehen so viele Ehen kaputt, da man doch so verliebt ist? Ich glaube, ein Grundproblem ist, dass man Lust mit Liebe verwechselt. Das sollte man nicht tun. Liebe ist etwas viel Tiefgreifenderes. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Eine Frau, die Gottes Schönheit besitzt. Ich beziehe mich auf die Verse 61 bis 67, die ich vorher gelesen habe. Ob man fähig ist zu lieben in der Ehe, zeigt sich nicht daran, wie viel Partner man haben könnte oder wie oft man und wie intensiv man küssen kann. Das wird uns so alles in den Schlagern vorgegaukelt. Ich kenne die Schlager. Ich kenne viele Schlager. Manchmal sind sie auch sehr ehrlich. Aber vieles wird vorgegaukelt. Auch in Filmen. Und wir sollten vieles auch nicht glauben. Weil das Lüge ist und nicht zum Ziel führt. Echte Liebe fängt dort an, wo man noch nicht verliebt ist. Echte Liebe zum zukünftigen Ehepartner fängt dort an, wo man noch nicht verliebt ist. Indem ich heute so lebe, dass ich einmal gerne zurückschaue. Das heißt, dass ich nicht jeden Mann, jede Frau küsse und so weiter. Sondern, sag mal, mich reinhalte. Männer haben gerne solche Frauen, sind aber manchmal weniger bereit, konsequent auch selbst diesen Weg zu gehen. Dass man später nichts bereuen muss. Von Rebekka heißt es in Vers 16, und das Mädchen war sehr schön vom Aussehen. Gott hat nichts gegen Schönheit. Im Gegenteil, er hat sie sogar so gemacht. Und wir lesen dann später in Kapitel 26, über 20 Jahre später, inzwischen sind die Zwillinge geboren, in Vers 7, und Rebekka war sehr schön vom Aussehen. Immer noch. Deswegen war ja Isaac auch so, nicht nur deswegen. Isaac so verliebt. Immer noch. Meine wahre Schönheit ist Schönheit des Herzens. Und ist nicht primär äußere Schönheit. Und Rebekka war eine Jungfrau, die kein von der, das heißt, und kein Mann hatte sie erkannt. Das heißt, sie hatte keinen Verkehr gehabt. Und später heißt in Vers 43, dass sie im Hebräischen heißt Alma war. Das ist das gleiche Wort, das in Jesaja 7,14 kommt, sie hier, eine Jungfrau ist schwanger. Mit Alma ist in der Bibel siebenmal im Alten Testament eine heiratsreife junge Frau gemeint, offenbar als Jungfrau bezeichnet. Also Rebekka war heiratsreif, aber immer noch eine Jungfrau. Und was geschieht, als sie sieht, dass Isaak kommt? Sie verschleiert sich. Das Wort Schleier, das erscheint auch im Zusammenhang mit Tamar, die sich ganz verhüllt. Aus Respekt vor Isaak. Heute würde man sagen, die ist verklemmt. Die ist definitiv verklemmt. Wenn eine junge Frau ihrem zukünftigen Ehepartner begegnet, dann wird sich doch reizend anziehen. Man verwechselt einfach egoistische Lust mit Liebe. Das ist ein großes Problem. Wahre Liebe sucht mehr als nur einen schönen Körper. Wahre Liebe sucht mehr. Körperliche Liebe kann da wachsen, wo man in einem respektvollen Umgang miteinander lebt. Das sehen wir sehr deutlich im Leben des Isaac und der Rebekka, wo man Rücksicht nimmt aufeinander. Im 1. Petrus 3, Vers 3 und 4 schreibt Petrus, der Apostel, den gläubigen Frauen: Euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare mit Umhängen von Gold und Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Und ich möchte gerne noch ergänzen, auch vor den Ehemännern. Nicht nur vor Gott. Wie gesagt, Gott hat nichts gegen Schönheit, er hat nichts gegen Schmuck. Er hat nichts dagegen, dass Frauen sich für ihre Männer schmücken. Wir lesen ja in Offenbarung 21, Vers 2, das himmlische Jerusalem ist wie eine geschmückte Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Das setzt die Bibel voraus, dass das geschieht. Das ist also nicht falsch, aber die Bibel will nicht, dass körperliche Schönheit zur Schau gestellt wird, um die Blicke der Männer zu fangen. Und da muss man den Frauen sagen, ihr braucht mehr als Männer, die nur eure körperliche Schönheit begehren. Ihr braucht viel mehr. Wie jemand, der in den Supermarkt geht und sieht einen wunderschönen Apfel und beißt ein, sauer, und schmeißt ihn zur Seite. Lasst das nicht geschehen. Wir lesen Sprüche 31, Vers 30. Sprüche 31, Vers 30. Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit. Im Griechischen, im Hebräischen heißt es Hebel. Abel, Hauch. Sei es, sie vergeht wie ein Hauch. Nichtig. Ein Hauch ist Schönheit. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Wir haben vor ein paar Wochen eine Predigt über Johannes 12 und dann im Vers 24, 25 gehört, wo Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Es geht hier um zwei Prinzipien. Es geht um das ewige Leben im Jenseits und es geht um das Leben, um das wahre Leben, das viel Frucht bringt im Diesseits. Und Jesus sagt, es gibt nur einen Weg, den Weg der Selbstverleugnung, den Weg des Sterbens. Und das gilt ganz besonders auch für die Ehe. Egoistische Triebe führen zu Problemen, zu großen Problemen und führen schlussendlich zur Scheidung. Weil die Ehe ist nicht primär ein Ort der Selbstverwirklichung, kann es nicht sein. Sondern die Ehe ist ein Ort, den Gott geschaffen hat, damit wir uns gegenseitig beschenken. Beschenken, weil Gott uns die Fülle schenkt. In der Gemeinschaft mit ihm. Ich fasse zusammen. Eine Frau, die mit Gott, mit dem Gott Israels lebt, das war Abraham sehr, sehr wichtig. Nur eine Bedingung hat er. Es soll eine Frau von seinem Volk sein, eine Frau, die dem gleichen Gott dient. Und Rebekka sagt, ich werde gehen, wie Ruth. Das heißt, ich werde mich deinem Volk anschließen und deinem Gott vor allem. Eine Frau, die von Gott bestimmt ist. Die Frage: Hat Gott eine ganz konkrete Frau für mich bestimmt? Kann man mit einem Ja und mit einem Nein beantworten? Ich würde sagen, Wenn man einfach sagt ja, dann versteht man Gott so als deterministischen, philosophischen Gott. Wir müssen das so sehen, Gott führt uns ganz persönlich. Und er weiß am besten, wen ich brauche. Welche Frau zu mir passt und zu welcher Frau ich am besten passe. Und deswegen brauchen wir auch dringend die Führung Gottes. Weil Gott ja nicht unser Unglück will, sondern die wahre Erfüllung. Und Studien haben offenbar gezeigt, die echte Erfüllung in der Sexualität erleben Christen mehr als Nichtchristen. Das ist logisch. Aber ich muss sagen, leider leben wir als Christen auch zu wenig von der geistlichen Quelle oft. Eine Frau, die Gottes Schönheit besitzt, Rebekka, verschleiert sich aus Respekt ihrem zukünftigen Mann gegenüber. Sie hat sich vorher sicher nicht unkeusch angezogen gehabt auf der langen Reise. Da waren ja auch Männer dabei. Aber sie hat offenbar das ganze Gesicht, den Kopf verhüllt. Nun, das kann man sagen, ist gewissermaßen kulturbedingt. Aber die erotische Keuschheit ist ein sehr wichtiges, grundlegendes Prinzip in der ganzen Bibel. Im Alten und im Neuen Testament. Und schlussendlich wird jede körperliche Schönheit manchmal schnell vergehen. Und deswegen kommt schlussendlich auf die wahre Schönheit des Herzens an. Petrus schreibt, auf einen stillen und sanften Geist. Und ich glaube, als Männer brauchen wir manchmal auch noch mehr diesen stillen, sanften Geist. Wir beten. Herr Jesus Christus, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du die Ehe so wunderbar geschaffen hast und du willst, dass wir ja, uns gegenseitig beschenken können, bereichern können. Herr, schenke du Gnade, dass wir als christliche Ehen immer wieder ein Zeugnis sein können, dass du alles wunderbar gemacht hast und dass wir aus deiner Quelle leben und dass wir aus deiner Vergebung leben und diese auch weitergeben können. Bewahre und beschütze uns vor falschen Wegen. Amen.